Liebe Zuhörer, wir sprechen heute über ein sehr sensibles Thema, nämlich das Thema Suizid. Die Suizidrate in Deutschland lag im Jahre 2021 laut Statistischem Bundesamt bei 9.215 Personen. Das waren über 25 Personen pro Tag. Wir wollen heute der Frage nachgehen, was sind die Gründe dafür, dass jemand seinem Leben eigenhändig ein Ende setzt? Wie können Angehörige mit Personen umgehen, die in der Gefahr stehen, sich das Leben zu nehmen? Was sagt die Bibel zu diesem Thema und ist Suizid Sünde? Darüber spreche ich mit Professor Dr. Helge Stadelmann. Er ist Professor für praktische Theologie, ein Seelsorger mit jahrelanger Erfahrung, der schon vielen Menschen geholfen hat auf diesem Gebiet, und ich freue mich sehr auf das Gespräch. Und jetzt sitzt er mir hier gegenüber, Herr Stadelmann. Wir sprechen heute über ein ganz sensibles Thema, das sowohl für Menschen, die mit Suizidgedanken zu kämpfen haben, aber auch für Familienangehörige, die eine nahestehende Person auf diesem Weg verloren haben, sehr aufwühlend ist. Sie haben sich jetzt als Professor für praktische Theologie intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Ich möchte Sie fragen, hatten Sie darüber hinaus in Ihrem Leben auch Berührungen mit diesem Thema?
Hier können wir ganz persönlich einsteigen, in beiden Funktionen, sowohl privat wie auch als Dozent und Professor. Gerade besonders berührt hat mich da auch, wenn junge Menschen, deren Dozent man war, aus dem Leben geschieden sind. Und in den Jahrzehnten meines Dienstes habe ich das erlebt, mit unterschiedlichen Hintergründen.
Können Sie uns ein Beispiel geben, wo ein Fall Sie eventuell besonders bewegt hat oder der Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist?
Ich denke an einen, ich nenne es einfach jetzt mal Fall, da war Kindesmissbrauch in der Kindheit gewesen. Noch im Studium hat die Person mit diesem Thema gekämpft und kurz hinterher sich das Leben genommen. Da war der Glaube da, aber die Vergangenheit noch nicht heil und irgendwann die Kurzschlussreaktion. Ich denke an die Zeit, als ich Bibelschullehrer war. Eine Person gleich nach der Geburt weg ins Kinderheim, bei Pflegeeltern, wieder im Kinderheim, wieder bei Pflegeeltern. Und so ging das mehrmals hin und her im ganzen Vorschulalter. Und dann endlich eine Pflegefamilie im Grundschulalter. Und später im Leben, nach Ausbildung im medizinischen Bereich und einer Bibelschulzusatzausbildung. Es ist fast absurd. Man erfährt, die Person schreibt selber in einem Abschiedsbrief, ich erlebe sowohl als Gemeindemitarbeiterin als auch in meinem Pflegedienst, den ich in der Kommune mache, zwei Funktionen, viel Anerkennung und Lob. Aber ich habe doch all das Lob nicht verdient. Warum schätzen mich die Leute wert? Ich bin nichts wert. Und irgendwann springt sie am Karfreitag von einer Brücke und schreibt im Abschiedsbrief, ich springe am Karfreitag, weil ich dann hoffe, dass der für mich gestorben ist, mich trotzdem annimmt. Jemand, der einfach dadurch, dass er als Kind nur erlebt hat, immer wieder weggeschoben zu werden, da war so viel an Grundlage kaputt im Leben, dass später selbst das Lob und die Liebe dieses Vakuum nicht füllen konnte. Und in diesem gequälten Leben hat sie es irgendwann nicht ausgehalten.
Sie haben eben angedeutet, dass Sie auch privat mit diesem Thema zu tun hatten. Möchten Sie darüber etwas mit uns teilen?
Ja, es ist über 30 Jahre her. Nach dreimal schwerer Depression, so etwa alle 10 Jahre, für 2 bis 3 Jahre, hat sich mein Vater das Leben genommen. An einem Morgen. Morgentief nennt man das, in der Depression. Es war ein Tag, bevor ich ihn eingeladen hatte, uns zu besuchen, damit ich ihm einfach helfe, damit er auch Medikamente findet, versteht, was mit ihm los ist. Da hat er es nicht mehr ausgehalten und stirbt mit gefalteten Händen.
Haben Sie vielen Dank für diesen ehrlichen Einblick. Sie haben das eben schon angedeutet und wir haben eben in der Einleitung die Zahlen für Deutschland im Jahre 2021 gehört. Können Sie uns erklären, welche Faktoren spielen eine Rolle dafür, dass Menschen eben wirklich zu diesem Punkt kommen, sich das Leben zu nehmen? Was sind die häufigsten Gründe für Suizid?
Einiges klang eben in meinen Beispielen schon an. Die tatsächlich häufigste Hintergrundproblematik sind Depressionen, psychische Erkrankungen. Hier ist besonders der Bereich der endogenen Depressionen zu nennen. Also das sind dann in der Regel schwere Depressionen. Ganz besonders schwierig ist es für Menschen, die sogenannte bipolare Störungen haben, die wiederkehren im Leben. Wenn das so ist, dann kann es sein, dass einmal eine kurze Zeit von Euphorie, eine manische Phase, sich abwechselt mit tiefer Depression. Und so schwere Depressionen, die können sich dann über Monate, manchmal über 2-3 Jahre hinziehen, dann ist vielleicht eine Zeit im Leben frei davon wieder und dann fängt das wieder an und vielleicht noch einmal. Diese Menschen sind sehr gefährdet, dass sie irgendwann, wenn sie merken, das fängt wieder an, denken, ich schaffe das nicht noch einmal.
Wenn sich jetzt jemand in einer solchen Phase befindet, gibt es da gewisse Rhythmen oder Zeiten, in denen sich diese, ich nenne das mal depressive Stimmung, besonders auswirkt?
Oft gerade so beim sehr frühen Aufwachen. Diese Menschen wachen morgens auf, vielleicht um 4 Uhr. Sie haben den Eindruck, ihnen sitzt ein Alpdruck auf der Brust. Und so gehen sie in den Morgen hinein voller Verzweiflung. Und die sogenannte Morgentief, das ist oft die Zeit, wo Menschen dann dem Sog hin zum Suizid nicht widerstehen können.
Wieso ist das morgens? Weiß man was dazu? Warum das ausgerechnet zu der Tageszeit so
ist? Ja, das ist ein relativ typischer Rhythmus bei diesen endogenen Depressionen. Morgens unten, mittags wird besser, abends noch besser. Das macht sie ja auch gerade so verzweifelt, wenn man da merkt, am Abend war es einigermaßen erträglich und dann wache ich früher als sonst auf und fühle mich wieder völlig am Ende. Also das ist oft dieses, also diese Depressionen, gerade die bipolaren, wenn sie sich wiederholen mehrmals im Leben, die sind ein hohes Risiko.
Was gibt es neben Depressionen als einer der Hauptursachen für Suizid für weitere Gründe, warum Menschen sich das Leben nehmen?
Natürlich können auch Depressionen, die reaktiv sind, ein ganz schlimmes Erlebnis, das man nicht verkraftet, dazu führen, dass jemand dann eher eine Kurzschlussreaktion vollzieht. Es gibt auch gerade unter Männern, so mit Alter 80 Jahre und so, nochmal eine Zeit, wo Altersarmut und Alterseinsamkeit eine Rolle spielen. Es können auch Gründe wie eine wenig verheißungsvolle Krankheitsdiagnose oder Prognose dazu führen, dass Menschen sich das Leben nehmen. Vor einigen Jahren ging das mal durch die Weltpresse, als sich der bekannte ehemalige Ehemann von Brigitte Bardot, Gunther Sachs, erschossen hat, als die Diagnose Alzheimer bei ihm gestellt wurde. Er wollte einfach nicht in diese Situation kommen. Andere Dinge, die man nennen kann, auch Suchtkranke nehmen sich oft das Leben, einfach in der Verzweiflung, dass sie merken, sie kommen da nicht raus. Und mit all den sozialen Nebenwirkungen, die dann so eine Sucht im Umfeld hat und kaputt macht. Lebenskrisen, Trennungen können dazu führen, oder eben auch, wie ich schon nannte, sexueller Missbrauch in der Kindheit, der kann so stark Grundlagen zerstören, dass eine Person es irgendwann nicht aushält. Aber halten wir fest, die Depressionen sind mit weitem Abstand vorne.
Man weiß jetzt aus der Vergangenheit, dass Suizid in manchen christlichen Kreisen als Sünde angesehen wird und auch wurde. Und es ist ja auch in Ihrem Beispiel deutlich geworden, dass die Frau extra an Karfreitag gesprungen ist, in der Hoffnung, dass Gott ihr dadurch vergeben möge. Kommt dieses Thema überhaupt in der Bibel vor und was können wir daraus lernen?
Es gibt in der Bibel die Aussage, du sollst nicht töten. Und das ist natürlich in erster Linie, du sollst nicht morden, jemanden anders umbringen. Aber dahinter steckt natürlich auch die biblische Botschaft, dass das Leben etwas unendlich Wertvolles ist, was wir uns selbst nicht gegeben haben. Gott hat es uns gegeben. Und dann, es klingt nur einige Male an in der Bibel, dass auch deutlich ist, dass, ich sag mal, normale ist, wir haben uns das Leben nicht gegeben und wir sollten es uns auch nicht nehmen. Gott ist der Herr des Lebens. Meine Zeit steht in deinen Händen, lesen wir in dem Psalm. Das ist die Grundüberzeugung. Und denken wir an so einen neutestamentlichen Weisheitsspruch wie im Jakobusbrief: So der Herr will, werden wir leben und dies und jenes tun. Also das ist schon die biblische Linie.
Und wie ist man von dieser biblischen Linie jetzt dahin gekommen zu sagen, dass Suizid Sünde und sogar eine schwere Sünde ist?
Daraus hat man jetzt in der Kirchengeschichte zum Teil die Folgerung gezogen. Ja, der Umkehrschluss ist, wenn sich jetzt jemand das Leben nimmt, dann ist das die ultimative Sünde. Im Moment des Sterbens sündigt er, er kann darüber nicht mehr Buße tun. Es ist also sozusagen eine dann der Todsünden und da hat man alle möglichen Konsequenzen gesehen.
Jetzt gibt es aber doch auch Berichte von Menschen in der Bibel, die sich das Leben genommen haben und die werden ja nicht unbedingt positiv dargestellt, oder? Was können wir hierzu sagen?
Ja, natürlich kann man auch darauf hinweisen, dass es in der Bibel manche Berichte gibt, über Judas zum Beispiel, der sich erhängt, nachdem er Jesus verraten hat. Oder man denkt an Saul im Alten Testament, der dann verzweifelt, als er verwundet ist und die Feinde um sich sieht, sich umbringen will, dazu auch noch seinen Diener anstiftet und sich in das Schwert stürzt. Allerdings, das sollten wir auch sehen, in der Bibel wird das Thema nicht ausdrücklich genannt. Gott sieht ja ohnehin die Situation, auch die verzweifelte Situation, die Begrenzung der Kräfte, auch der Widerstandskräfte von Menschen. Und es sind durchaus ja auch Gottesmenschen in der Bibel, die am Leben verzweifeln. Ich denke da mal an Elia. Er ist nach diesem langen Marsch durch die Wüste, nachdem er bedroht wird mit dem Leben, am Ende und er wünscht sich zu sterben und sagt, es ist genug, so nimm nun Herr meine Seele. Er bittet in diesem Fall noch Gott, er tut sich selbst nichts an, aber er möchte dort in der Wüste sich niederlegen unter dem Ginster und verdursten und sterben. Oder wir denken an Hiob. Im Hiob Kapitel 3, Vers 3, da wünscht sich Hiob den Tod. Die Verlusterfahrung, die er gemacht hat, und dann noch der Verlust der Gesundheit, das wirkt sich so aus. Er verliert allen Mut zum Leben und er möchte sterben.
Und würden Sie auf der Grundlage der Berichte, die Sie jetzt geschildert haben, dem zustimmen, was in der Kirchengeschichte an Umkehrschluss gezogen wurde, oder würden Sie das anders beantworten?
Ich denke, die Kirchengeschichte ging da über Jahrhunderte weit über das hinaus, was die Bibel sagt. Es war also schon, ich meine, ein Einschnitt. Damals das Konzil von Orléans, 553, da hat man festgelegt, Selbsttötung ist ein Verbrechen. Und in der Folge, 10 Jahre später, hat man dann beschlossen, ab jetzt werden, wie man das nannte, Selbstmörder nicht mehr kirchlich beerdigt. Sie durften nicht mehr auf kirchlichen Friedhöfen beerdigt werden, in geweihter Erde, sondern außerhalb. Und das hat ja bis ins 20. Jahrhundert nachgewirkt. Und das hieß, verzweifelte Menschen, die vielleicht auch mal viel Freude am Leben hatten und dankbar dafür waren und in einer Situation so überfordert, dass sie so eine Handlung begangen haben, und ihre Angehörigen, die das verkraften mussten, die mussten erleben, dass jetzt der Verstorbene noch geächtet wurde, oft die Familie damit geächtet wurde. Der Umgang auch von Christen und Kirchen mit Leuten, die sich selbst das Leben nahmen, ist nicht vorbildlich gewesen. Es ist doch eine Situation der Verzweiflung, in der so etwas geschieht. Es ist wirklich für manche gequälte Seelen das, wo lang sie manchmal Monate, manchmal Jahre lang angekämpft haben. Ich weiß das aus der Seelsorge, wo ich Menschen begleitet habe und wo sie selbst nicht mehr klarkommen. Und dann wäre eigentlich seelsorgerliche Hilfe in diesem Moment nötig.
Das heißt, wir können davon ausgehen, dass Gott auch heute natürlich die Situation, die Gesamtsituation des Betroffenen sieht und man nicht per se die Angst haben muss, derjenige, der sich das Leben genommen hat, ist auf ewig verloren.
Genau das sehe ich. Gott sieht das noch viel genauer, als jeder Therapeut oder Seelsorger sehen würde, wie überfordernd Situationen sein kann. Und dass Gott das gnädig einordnet, daran habe ich also keinen Zweifel. Das heißt jetzt aber nicht, dass man dann einfach sagt, naja, dann soll es eben so sein, dann nimmt sich jemand das Leben.
Ich möchte mit Ihnen noch die andere Perspektive betrachten, nämlich die Angehörigen von Menschen, die mit solchen Menschen zu tun haben. Für Menschen, die jetzt keine Suizidgedanken haben, ist es ja schwer vorstellbar, dass man seinem Leben ernsthaft eigenständig ein Ende setzen möchte. Das macht es für Familienangehörige oder nahestehende Personen oftmals schwer, die betroffene Person zu verstehen. Können Sie uns hineinnehmen, was in jemandem vorgeht, der in der Gefahr steht, sich das Leben nehmen zu wollen?
Wir müssen ja davon ausgehen, dass dem Menschen ja die Liebe zum Leben, das Leben wollen, der Durst nach Leben eingestiftet ist von Anfang an. Für Menschen ist das Leben wertvoll. Ich will es mal an einem kleinen Punkt deutlich machen. Wir haben ja in uns so ein Alarmsystem, die Angst, ein Teil unseres Gehirns, das Zwischenhirn, das hat ein Mechanismus, der auf alle Sinnesreize reagiert, wo unser Leben bedroht ist. Und zwar mit Panik, mit Flucht, mit allem, was Kräfte mobilisiert, um das Leben zu retten und zu bewahren. Das ist typisch. So sind wir gestrickt. So sind wir gemacht. Das heißt, es muss ganz viel in dem, was Gott gemacht hat, als er uns geschaffen hat, zum Leben kaputt gehen, bevor ein Mensch so verzweifelt ist, dass er den Tod dem Leben vorzieht. Und hier ist eben, wenn wir den Fall der Depressionen nehmen, wenn die Gefühlswelt kaputt ist, wenn die Seele im Grunde bodenlos ist, dass man in sich keinen Halt mehr findet, da ist keine Fähigkeit mehr zu hoffen, da ist keine Fähigkeit mehr, sich an etwas zu freuen, da sieht man alles nur schwarz. Man findet in sich nicht den Halt irgendwo, von wo aus man vielleicht noch mit einem Bein festen Grund hat, um sich da selber aus einer Grube zu ziehen. In dieser Situation kann es sein, dass ein Mensch einen unglaublichen Sog verspürt hin zum Selbstmord.
Was bedeutet das, was Sie gesagt haben, jetzt konkret für die Seelsorge?
In der Seelsorge hat das für mich geheißen, zunächst mal mit Betroffenen, das Thema offen anzusprechen. Wenn ich merke, da ist durch Depression, es kann aber auch sein, ich habe mit Missbrauchsopfern gesprochen, und man merkt, da ist so viel kaputt in der Seele, dass man befürchten muss, da könnte jemand gerade dabei sein, am Leben zu verzweifeln, dass ich dann das regelmäßig in der Seelsorge anspreche.
Darf ich kurz dazwischen fragen, wie merke ich das? Weil für viele ist der Suizid eines Angehörigen ja total überraschend, dass man damit nicht gerechnet hat, und viele, die davon betroffen sind direkt, die äußern das ja auch nicht in der Regel offen. Wie merke ich als Angehöriger, dass jemand damit zu kämpfen hat? Was sind da so Warnsignale?
Ich mache es erstmal deutlich noch am Seelsorger. Wenn ich im Seelsorger, als Seelsorger bin ich ja dazu auch darauf vorbereitet. Das heißt, wenn die Themen, wenn das, was ich sehe, das ist das, was der andere sagt. Ich stelle Fragen nach seinem Ergehen. Vielleicht ja auch mal, nehmen wir so einen Depressiven, dass ich mal konkreter frage, wie fühlst du dich morgens, mittags, abends? Also das ist auf jeden Fall mal die Aufgabe des Seelsorgers. Der Angehörige, der merkt vielleicht einfach, wie die Person morgens nicht aus dem Bett kommt, wie sie sich in den Tag schleppt, wie an nichts, was die Person früher gefreut hat, Freude da ist. Und dann kommen manchmal so kleine Bemerkungen, ich ertrag das nicht mehr, ich halte das nicht mehr aus. Also das merkt auch der Angehörige. Der Seelsorger, der sollte nach solchen Dingen fragen. Und eines ist dann wichtig, wenn ich merke beim Fragen, ja, die Person wird mehr und mehr überfordert von der Situation, sei es eine aktuelle Situation oder die Situation der Vergangenheit, die aufbricht und die jetzt ihn völlig verzweifeln lässt, dann frage ich auch ganz natürlich, also ohne dass ich da fünfmal schlucken muss, kommen Ihnen manchmal Gedanken, sich das Leben zu nehmen? Hatten Sie schon mal Suizidgedanken? Ich vermeide das Wort Selbstmord, weil das ist schon so negativ konnotiert, wie es die letzten 1500 Jahre Kirchengeschichte mit sich gebracht haben. Kommen Ihnen schon mal Gedanken, ich halte das nicht mehr aus, und es beginnt so ein Sehnen und Ziehen hin zum sich das Leben nehmen wollen? Das frage ich ganz normal und offen. Und dann wird die Person antworten, vielleicht sehr zögerlich, weil diese Gedanken verschließt eine Person meist tief in sich. Wenn ich jetzt mit jemandem regelmäßig spreche, sagen wir als Seelsorger jede Woche dann, wenn es ernst ist, dann frage ich dann wieder. Ich kündige das auch an, dass ich die Frage werde ich jetzt öfters stellen. Und dann frage ich auch mal, wenn ich merke, die Dinge werden ernst, haben Sie schon konkrete Überlegungen gehabt, Gedanken, die Ihnen kommen, wie Sie sich das Leben nehmen könnten? Und wenn da eine Person sagt, ja, es ist nicht mehr nur dies, dass ich da so einen Zug hin zum Sterben habe, sondern dass mir auch schon Gedanken kommen, manchmal Überlegungen, wie ich es tun könnte oder was lieber nicht und so, dann ist wirklich Gefahr im Vollzuge. Für mich sind das die Punkte immer gewesen in der Seelsorge, dass ich dann mit dem Betreffenden gesprochen habe, eventuell in der gleichen Stunde ihn zu bitten, können wir uns zusammen ins Auto setzen und miteinander in die Klinik fahren. Dass sie Hilfe bekommen, Schutz vor sich selbst. Es kann sein, dass sie in den nächsten Stunden oder Tagen, wenn die Gedanken schon konkret werden, es nicht mehr schaffen, dagegen anzugehen. Und dann erzähle ich Beispiele von Menschen, die ich begleitet habe, wo ich sage, wir haben genau diese Situation gehabt. Wir sind in die Klinik gefahren. Da war zunächst mal die Umgebung und die medikamentöse Hilfe. Und diese Leute begegnen mir heute, die sind gesund wieder, die freuen sich am Leben, die freuen sich an ihrer Familie, die freuen sich am Glauben, und das hätten sie damals nicht geschafft. Also ich bin mehrmals als Seelsorger mit jemand direkt, manchmal nach einer Stunde Reden und Überreden, in die Klinik gefahren.
Was können Sie unseren Zuhörern mit auf den Weg geben, die jetzt nicht als Seelsorger, sondern als direkte Angehörige beteiligt und betroffen sind?
Angehörige, den muss ich vielleicht, wenn ich jemanden begleite, der so schwer gefährdet ist, das mal sagen, dass man fragen kann, dass man beobachten kann, dass sie auch natürlich nachfragen. Und ich weiß, einer, der hat gesagt, ich halte es fast nicht mehr aus morgens. Es ist, als würde ich auf einen Wasserfall zugehen und kurz vor der Kante, ich kann da kaum mehr raus mit den Gedanken zum Selbstmord. Dann habe ich, nachdem wir all das taten, was ich eben gesagt habe, ihm gesagt, würden Sie mir hier vor Gott versprechen, wenn Sie merken, ich schaff's nicht mehr, bevor Sie es tun, rufen Sie mich nochmal an oder sagen es Ihrer Frau. 2 Tage später kriegte ich die Nachricht, er war morgens, wie das so ist, bei einem schwer Depressiven im Bett geblieben, schlummerte in den Morgen hinein, fühlte sich furchtbar schlecht und nahm Röllchen-Tabletten. Und dann erinnerte er sich, er hatte mir die Hand gegeben und vor Gott versprochen, er gibt noch Bescheid, wankte in die Küche und sagte seiner Frau, was er gerade getan hat, bevor er schlief. Und er konnte gerettet werden mit Notfall im Krankenhaus. Er lebt heute noch, 20 Jahre später. Also auch das kann helfen, und da muss man eventuell Angehörige vorbereiten drauf, dass sie bereit sind, auch sagen, sag es mir, wenn es nicht mehr geht, und das kann helfen.
Angenommen, einer unserer Zuhörer befindet sich jetzt gerade in genau dieser Situation, die Sie gerade geschildert haben, dass er oder sie damit hadert, sich das Leben zu nehmen. Was würden Sie abschließend dieser Person raten und mit auf den Weg geben? Wie lautet Ihr Appell?
Mein Appell lautet in jedem Fall, tun Sie es nicht. Nicht, weil Gott Sie verurteilen würde, das ist nicht meine Befürchtung, sondern weil auch Ihr Leben noch Sinn hat. Wenn es Punkte aus der Vergangenheit sind, die so viel zerstört haben, suchen Sie seelsorgerliche Hilfe, kompetente Hilfe. Gott kann die Vergangenheit heilen. Wenn es Krankheiten sind, hier gibt es Hilfe, da gibt es Seelsorger, da gibt es Ärzte, da gibt es Medikamente. Und nehmen Sie Hilfe in Anspruch. Tun Sie es um Ihres Lebens willen nicht, tun Sie es nicht, auch um der Angehörigen willen. Ich habe eingangs erzählt, wie es in unserer eigenen Familie war. Es ist etwas, was in meinem Leben auch ein Einschnitt war. Mein Vater war mein geistliches Vorbild. Ich habe ihn immer als einen modernen Heiligen gesehen. Als ich ihn dort tot sah mit gefalteten Händen, es tat mir so leid, ihn jetzt, wo er gerade in den Ruhestand gegangen war, nicht mehr als väterlichen Berater zu haben. Es tat mir leid für meine 4 Kinder, die ihren Großvater nicht erlebt haben. Es tat mir leid für meine Mutter, die das übrigens nie verstanden und nie verkraftet hat. Also tun Sie es nicht um Ihrer selbst willen, um Gottes willen, aber auch um der Familie willen.
Herr Stadelmann, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Offenheit und Ehrlichkeit und für die wertvollen Impulse zu diesem doch sehr sensiblen Thema. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, aber auch Ihnen als unseren Zuhörern. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FDH Podcast.